Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Middle Saturday bei den Australian Open. Wir haben heute die ganz große Sensation erlebt. Alexander Zverev ist weitergekommen. Das ist nicht die ganz große Sensation. Und wir haben heute wieder einen spektakulären Tag voller super Tennis erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Rückschau auf Tag. Ich glaube, es ist 7 der Australian Open hier von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir prominente Unterstützung besorgt. Vom NDR ist es Matthias Kammern, der neben mir sitzt im Radio Room. Hallo Matthias.
Hallo Andreas.
Vielen Dank, dass du dabei bist heute und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du hast den gesamten Vormittag am Radio verbracht, beziehungsweise hast immer wieder Einblendungen gemacht. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, gerne.
Wir müssen gleich als erstes über die ganz große Sensation sprechen, weil darüber muss man sprechen und das war eine dicke Sensation, die wir heute erlebt haben im Fraueneinzel. Iga Swiatek ist ausgeschieden. Sie hatte nicht die ganz großen Matches bislang. Sie hatte sich in der zweiten Runde sehr schwer getan gegen Danielle Collins. Auch in der ersten Runde gegen Sofia Kenin musste sie schon durchaus arbeiten. Aber eigentlich hatten alle gesagt, ja, das ist, sie arbeitet sich da rein. Und auch Philipp hatte gestern im Podcast noch gesagt, für ihn ist Iga Swiatek die ganz große Top-Favoritin bislang. Auch wenn ich widersprochen habe und gesagt habe, Arina Sabalenka ist es für mich. Sie ist jetzt ausgeschieden gegen Linda Noskova. Du hast das Match hier mit mir dann auch zusammen verfolgt. Wie ist dein Eindruck gewesen heute?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich auch eher Arina Sabalenka als Favoritin gesehen hätte. Ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wo Iga Swiatek ausgeschieden ist, aber die Auftritte von ihr im Vergleich zu denen von Iga Swiatek waren natürlich irgendwie sehr viel beeindruckender. Auf der anderen Seite hat Iga Swiatek natürlich auch deutlich stärkere Gegnerinnen gehabt, muss man auch sagen. Also insofern relativiert sich das auch. Ja, ich war beeindruckt von Linda Noskova, wie die selbstbewusst an der Grundlinie stand, überhaupt nicht zurückgewichen ist, immer wieder auch Druck gemacht hat. Also es war erstaunlich für mich, dass die mit 19 schon so weit ist. Platz 50 der Weltrangliste, da erwartet man das nicht. Wir haben jetzt aber schon einige hier gesehen, die aus diesen Sphären sind, sogar noch viel weiter hinten, wie Blinkova, obwohl das ist ungefähr die gleiche Sphäre, aber Timofejeva, die spielen alle, als wenn es selbstverständlich wäre, gegen die Guten und Großen der Damenwelt hier so aufzulaufen und ja, ohne Angst vor 15.000 in der Rod Laver Arena zu spielen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also man sieht dann ja immer, wenn man sie dann hinterher im Gespräch auf dem Court sieht, im Interview, dann sieht man noch, wie jung die sind. Ne? Mhm. Da siehst du dann die große Diskrepanz zu dem, was sie vorher auf dem Platz gemacht haben. Da sind sie dann total zurückhaltend, flüchten sich so in Floskeln, ein bisschen Vorgriff, wenn du dann Alexander Zverev hörst, wie der mit dem Interviewer umgeht, wie der sich da präsentiert. Das ist natürlich eine Welt, aber rein spieltechnisch ist da keine so große Diskrepanz.
Absolut. Also ein paar Dinge müssen wir dazu sagen. Sie war so ein kleines bisschen im Schatten in den letzten anderthalb Jahren gegenüber den Frovetova-Schwestern. Brenda und Linda Frovetova haben sehr schnell dann auch die Schlagzeilen auf sich gezogen. Bei Linda Frovetova ist so ein kleines Plateau im Moment erreicht. Da ist im Moment kein großer Fortschritt zu erreichen oder zu sehen. Brenda Frovetova hat hier gut gespielt, ist aber auch erst 16 und Linda Noskova ist 19 und hat so ein bisschen im Schatten hat sie den Weg nach oben angetreten. Ist jetzt, wie gesagt, was du eben gesagt hast, um die 50. Zwei Dinge haben mich sehr beeindruckt heute. Erstens, wie sie auf den zweiten Aufschlag von Iga Swiatek draufgegangen ist. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass der zweite Aufschlag von Swiatek eine der Schwächen ist, eine der ganz wenigen Schwächen ist von Swiatek. Aber wie sie auch in den Rallyes einfach nicht zurückgehalten hat, sondern einfach ihre Chance gesucht hat. Und dieser Vorhand-Topspin von Swiatek kann einschüchternd sein und er kann auch wirklich beeindruckend sein. Aber Linda Noskova hat sich nicht von der Grundlinie wegdrücken lassen und hat selber ihr Spiel gemacht und hat selber versucht, ihr Spiel aufzuziehen. Und das hat mich heute schwer beeindruckt.
Ja, muss ich auch sagen. Ich war allerdings auch habe ich vorhin dir auch schon so zwischen, weil wir sitzen ja nah beieinander, wenn nicht sogar nebeneinander, habe ich schon erzählt, dass ich es einfach beeindruckend finde, wie Iga Świątek sich auf dem Platz verhält in so einer Situation. Sie weiß ja auch, dass sie hier eine große Sensation auslöst und miterlebt. Und ich finde das dann wirklich hervorragend, wie sie sich verhält, wie sie weiterspielt, auch wie sie ihre Gegnerin hinter die Hand gibt und ihr noch wahrscheinlich nette Worte sagt. Also sie ist überhaupt nicht so in diesem Modus, oh, mir hier als Beste der Welt passiert sowas und da ist doch die ganze Welt ist gegen mich und jammert rum. Hat wahrscheinlich auch mit ihrer Zusammenarbeit mit Mentalcoach zu tun, aber ich finde, das funktioniert sehr gut. Sie macht einen super Eindruck. Ich finde das beeindruckend, ich sage jetzt das dritte Mal das Wort, dass sie als beste Spielerin der Welt so gar nicht in eine Stimmung verfällt, die auch dem Zuschauer dann vielleicht so ein bisschen ja so das Gefühl abbringt, oh, die kann sich jetzt auch mal besser verhalten da, sondern die steht da selbstbewusst und ich meine, die ist auch erst 22, ja? Also wenn das jetzt eine 28, 30-Jährige macht, würde man sagen, okay, die hat so viel Lebenserfahrung, das muss sie hinkriegen, aber die ist halt noch sehr jung, ist allerdings sehr viel reifer, glaube ich, als 22.
Das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass das bei ihr ein Prozess war und dass man bei ihr das sehen konnte, wie sie diesen Prozess durchlaufen hat. Sie hatte anfangs in ihrer Karriere dann auch immer mal wieder Matches, wo sie so ein bisschen panisch wirkte und wo sie ja panisch bei drohenden Niederlagen wirkte und wo es dann aussah, als würde sie dann die Nerven verlieren und die Fassung verlieren. Und das tut sie inzwischen nicht mehr. Und sie hat diese positive Grundeinstellung. Rafael Nadal hat das ja dann auch mal gesagt, warum soll ich meinem Gegenüber negative Emotionen zeigen? Bringt mir überhaupt nichts. Und er hat dann auch immer gesagt, positive Emotionen, und das verinnerlicht ja Iga Świątek auch. Und das hat mir heute auch sehr gut gefallen und ich glaube auch, dass sie das wirklich zugestehen kann, dass das ein überragender Sieg von Linda Noskova war und dass sie heute an einer etwas besser spielenden Spielerin nicht gescheitert ist, sondern dass sie das verloren hat, das Match. Scheitern möchte ich hier nicht nutzen,
das Wort. Ja, das Wort steht auf dem Index.
Ja, Linda Noskova steht auf jeden Fall im Achtelfinale und das ist eine der ganz großen Überraschungen. Und dadurch, das ist eine der Lieblingsformulierungen, die wir haben in diesem Podcast, hat sich das Draw komplett eröffnet, weil in dieser oberen Hälfte ist jetzt wirklich Alarm. Elina Svitolina hat ganz klar heute gegen Viktoria Golubic gewonnen mit 6-2 und 6-3. Da können wir beide leider nicht so viel zu sagen, weil du gleichzeitig fürs Radio Zverev kommentiert hast und ich dann in der Rod Laver Arena war und Zverev geguckt habe. Deswegen können wir dazu nichts sagen. Aber Elina Svitolina spielt jetzt gegen Linda Noskova. Ist insgesamt eine schöne Geschichte, wie Svitolina sich seit letztem Jahr, seit ihrem Comeback, dann wieder zurückgespielt hat. Ein tolles Match, was wir heute in der Rod Laver Arena gleich am Anfang gesehen haben, ist das zwischen Jin Wen Zhang und Yafan Wang. Zwei Chinesinnen, 10 Jahre nach dem Titel von Na Li, die hier dann auch wieder vor Ort ist, zum Legenden-Doppel antreten wird, hat Jin Wen Zhang mit 7-6 im dritten Satz gewonnen, 10-8. Sie hat die Defensive durchbrochen von Yafan Wang im dritten Satz und das war einfach bärenstark anzugucken. Na Li hat sie hinterher im Fernsehinterview überrascht und sie hat beim Interview mit Andrea Petkovic dann auch gesagt, hier, ich habe das Match von Na Li vor 10 Jahren, habe ich wahrscheinlich 10 Mal hintereinander geguckt, um mir das zu vergegenwärtigen. Da wächst eine Generation von chinesischen Spielerinnen und auch Spielern nach, die in den nächsten Jahren für ganz viel Furore sorgen können, gerade Jin Wen Zhang.
Ich meine, bei den Frauen gab es ja schon die letzten Jahre immer, welche. Ich meine, Na Li ist ja das beste Beispiel. Aber bei den Männern gibt es halt mittlerweile auch eine ganze Menge, die da reinkommen in dieses Männer-Profi-Geschäft. Und der eine, den haben wir heute gesehen, war angeschlagen von vornherein, soweit ich das beurteilen kann. Gegen Alcaraz hatte er dann natürlich auch gar keine Chance. Trotzdem, der ist auch erst 19 und ist sicherlich auch einer für die Zukunft.
Genau. Und Zhang Zhuai hatte ja auch in den letzten Jahren große Erfolge, dann auch im Doppel. Also in China wächst eine ganze Generation an Spielerinnen und Spielern jetzt nach und das wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dann in den nächsten Jahren spielen werden. Jin Wen Zhang spielt gegen Océane Dodin im Achtelfinale. Die hat heute gegen Clara Burel gewonnen. 6-2, 6-4. Océane Dodin ist eine Spielerin, die überhaupt nicht auf das Spiel der Gegnerin eingeht, sondern einfach ihren Stiefel durchzieht. Sehr aggressiv, versucht dann auch zwischendurch ans Netz zu gehen. Sie hat heute gegen Clara Burel eine gute Leistung gezeigt und in 2 Sätzen gewonnen. Jin Wen Zhang gegen Océane Dodin. Wenn mir das vor dem Turnier gesagt hätte, dass das eins der Achtelfinale ist, dann hätte ich gesagt, ja, Jin Wen Zhang gerne, aber Océane Dodin hätte ich niemals ins Achtelfinale getippt. Ein weiteres Achtelfinale, was wir sehen, ist das zwischen Jasmin Paolini und Anna Kalinskaya. Jasmin Paolini hat gegen Anna Blinkova gewonnen mit 7-6, 6-4. Ich könnte mir vorstellen, dass Anna Blinkova noch so ein bisschen unter dem Eindruck stand von ihrem Monster-Tiebreak vor 2 Tagen.
Ja, die ist ja auch darauf überall angesprochen worden. Das war ja ein Riesenthema, ist ja auch klar. Das war der längste Tiebreak, der hier je gespielt wurde in der Grand-Slam-Geschichte. Und es war ja auch nicht so ein Tiebreak, der bestand aus ständigen Fehlern, aus Unsicherheiten, aus Nervosität, sondern das waren ja unfassbare Ballwechsel, das beste Beispiel, der Matchball. Und natürlich ist die hier rumgereicht worden und natürlich hat die ja auch nachgedacht darüber, was da gerade passiert ist. Und deshalb ist das relativ normal, dass man dann am nächsten Tag nicht eine gleiche Leistung abrufen kann. Dazu kommt aber auch, das haben wir bei Jasmin Paolini schon gesehen, selbst gegen Tatjana Maria, auch wenn ich jetzt Tatjana Maria nicht so hochhängen möchte, aber die ist immerhin auch Nummer 42 der Welt und hat in Wimbledon im Halbfinale gestanden vor 1,5 Jahren. Und die hatte keine Chance gegen Paolini, weil die auch mittlerweile so aggressiv spielt und der Gegnerin überhaupt keine Luft lässt. Und deshalb ist das eine starke Leistung von der Italienerin und hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht, dass sie Blinkova geschlagen hat.
Und hat jetzt eine große Chance im Achtelfinale gegen Anna Kalinskaya. Die hat heute gegen Sloane Stephens gewonnen mit 6-7, 6-1, 6-4. Der erste Satz war spektakulär und Sloane Stephens hat 2017 die US Open gewonnen und sie hat es in den Nachfolgejahren nicht unbedingt immer zeigen können, dass sie Grand Slam Siegerin ist. Aber sie hat heute in gerade dem ersten Satz und auch Teile des dritten Satzes gezeigt, warum sie diesen Grand Slam gewonnen hat. Das ist mein Hot Take. Ich behaupte, dass es keine 5 Spielerinnen gibt auf der Damentour, die ein größeres Schlagtalent haben als Sloane Stephens. Wie einfach sie Power erzeugen kann, wie solide ihre Schläge kommen. Sie ist athletisch. Das einzige Problem ist, was ich das Gefühl habe, ist, dass sie nicht beweglich genug ist, weil da hat sie zwischendurch immer wieder Probleme gehabt und Anna Kalinskaya konnte das ausnutzen, indem sie hat laufen lassen. Ansonsten hat Sloane Stephens hier ein gutes Match abgeliefert und wie sie 2017 die US Open gewonnen hat, ich hatte zwischendurch so das Gefühl, kann sie das wieder machen? Das wäre eine Riesengeschichte gewesen, das konnte sie nicht, aber sie hat heute wirklich ein gutes Spiel abgeliefert und Anna Kalinskaya, die hat zwischendurch einfach keine Fehler mehr gemacht und hat Sloane Stephens sich so ein bisschen auspowern lassen da heute.
Ist aber natürlich trotzdem komplett unbeschriebenes Blatt, wenn man auf ihre Historie guckt, das ist ja maximal 2. Runde bei einem Grand-Slam-Turnier und das auch nur bei den US Open, alle anderen immer in der ersten Runde raus, wenn sie überhaupt teilgenommen hat.
Sehr häufig verletzt gewesen.
Ja, sieht man aber auch an ihrem Ranking, das ist ja bis 2021 einschließlich nie zweistellig gewesen, sondern immer dreistellig und insofern ist das jetzt niemand, mit dem man unbedingt hätte rechnen sollen. Und da hätte ich schon gedacht, dass Sloane Stephens das gewinnt.
Ja,
also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
Es war in der Kia Arena heute, es war ein ganz tolles Spiel. Kia Arena hat sich sowieso inzwischen zu einem Ort entwickelt, der die brillantesten Matches eigentlich hervorbringt. Ne?
Ist auch mein Lieblingsstadion hier.
Ja, also es ist erst 2 oder 3 Jahre alt, aber es vor 2 Jahren ist es von Kyrios Kokkinakis komplett übernommen worden, damals fürs Doppel. Letztes Jahr gab es hier ganz viele stimmungsvolle Matches und dieses Jahr auch schon wieder Grigor Dimitrov, das Match, das war auch in der Kia Arena. Wir haben vor ein paar Tagen schon großartige Matches dort
Manarino
gesehen.
Manarino gestern war unfassbar gegen Shelton.
Es sind 5000 Zuschauer, die raufpassen. Es ist ein ganz enges Stadion, man ist ganz nah dran und es ist wirklich ein tolles Stadion und das lohnt sich wirklich dort immer.
Und das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, das ist ein Stadion, wo man keine festen Plätze braucht und zu kaufen braucht, sondern da kann jeder drauf, der einen Ground Pass hat. Und das dokumentiert sich in der Stimmung. Die ist halt anders als in der Rod Laver Arena.
Ja,
also da geht es sehr schnell, dass der Funke überspringt.
Absolut. Das letzte Match, was wir noch haben im Achtelfinale, ist das zwischen Viktoria Azarenka und Dajana Jastremska. Viktoria Azarenka hat heute in einem sehr unterhaltsamen Spiel gegen Jelena Ostapenko gewonnen mit 6-1, 7-5. Azarenka hat noch nie gegen Ostapenko verloren. Sie war die Favoritin. Ostapenko allerdings im ersten Satz wirklich schwach. Im zweiten Satz konnte sie sich steigern, führte dann auch. Aber Azarenka kam zurück und gewinnt mit 6-1, 7-5. Trifft jetzt auf Dajana Jastremska. Und das ist so ein bisschen die coole Story im Moment dieser Australian Open. Jastremska, ich habe sie in der Quali in allen drei Matches gesehen. In allen drei Matches hat sie sich total gequält. Und jetzt spielt sie im Moment ein Tennis. Sie hat Emma Navarro im ersten und im dritten Satz komplett vom Platz geschossen. Da ist Winner um Winner bei Navarro eingeschlagen. Navarro ist keine Spielerin, die selber die Initiative groß übernimmt. Die erläuft halt vieles, die macht keine Fehler, die sitzt dann auch ihre Gegnerinnen aus. Keine Chance für sie im ersten und dritten Satz gegen Dajana Jastremska, die wirklich tolles Tennis hier spielt.
Hm.
Zum ersten Mal seit 2019 ein Achtelfinale erreicht.
Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur Azarenka gesehen und habe wieder gedacht, warum spielt sie hier immer so gut? Also ihre beiden Titel sind schon ein bisschen her, 11, 12 Jahre jetzt, 2011 und 12. Aber letztes Jahr war sie auch im Halbfinale. Mhm. Also hier kommt immer das Beste so von ihr zum Vorschein. Ja, aber trotzdem, das sind ja die Geschichten, die man dann immer mal wieder erlebt hat, dass dann eine Qualifikantin möglicherweise noch eine Runde weiterkommt. Die hat jetzt gar nichts mehr zu verlieren, die Jastremska.
Ja.
Ja, und warum dann nicht gegen Azarenka? Weil die ist natürlich nicht mehr so bestechend wie damals. Ja. Das kann man nicht sagen. Ja, also
ich weiß noch, wie sie 2016 als die Top-Favoritin galt und dann im Achtelfinale von Angelique Kerber besiegt worden ist. Bis heute Angelique Kerbers einziger Sieg gegen Viktoria Azarenka. Sie war in den letzten Jahren häufiger mal Favoritin, aber es ist jetzt ein offenes Draw in der oberen Hälfte. Dein Hot-Tag, dein Tipp, wer qualifiziert sich aus diesen 8 Damen fürs Finale?
Ja, also ich glaube tatsächlich, weil ich sie auch in Wimbledon gesehen habe, ich glaube, dass Svitolina das schafft.
Das wäre ein dickes Ding.
Also weil sie hat in Wimbledon schon gegen alle Wetten.
Ja.
War sie im Halbfinale oder war sie im Viertelfinale? Ich glaube im Halbfinale. Und der traue ich das am ehesten zu. Die hat natürlich die meiste Erfahrung neben Azarenka, klar. Ich glaube, eine der beiden wird es sein.
Ich würde total gerne sagen, Viktoria Azarenka kommt ins Finale, aber ich glaube, dass es, ich lege mich jetzt fest und sage, dass Jin Wen Zhang ins Finale kommt und dann so eine inspirierte.
Die habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Ich kann es nicht einschätzen. Die anderen habe ich gesehen, deshalb bin ich dann eher bei denen.
Warum nicht? Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das eine offene Auslosung. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es eine Auslosung ist, wo man sagt, also, da sind jetzt 8 Nobodies dabei. Weil mit allen 8 kannst du irgendeine coole Geschichte dann auch bringen. Und das macht die Sache sehr, sehr interessant. Das waren die Frauen. Kommen wir zu den Männern. Und da können wir gleich über ein Match sprechen, was wir als letztes hier heute gesehen haben. Das ist nämlich das Match zwischen Alexander Zverev gewesen und Alex Mickelson. Zverev hatte in den ersten Runden sich wirklich tüchtig quälen müssen. Das Match gegen Lukas Klein war nicht gut und er musste über 4,5 Stunden gehen. Alex Mickelson ist ein Spieler, der jetzt in den letzten Monaten aufgekommen ist, der sich über die Challenger Tour in den USA nach oben gespielt hat und der jetzt so ein bisschen an die Top 70, 50 anklopft. Er ist jetzt im Live-Ranking 73. 91. vor diesem Turnier. Alexander Zverev hat dieses Match in 3 Sätzen gewonnen und zwar relativ klar. Wir können sagen, dass er mit 6-2, 7-6 und 6-2 gewonnen hat und ja eigentlich einen ruhigen Abend erlebt hat. Unter 2 Stunden ins Achtelfinale eingezogen. Er wird wahrscheinlich nicht so richtig viel meckern.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das hat man auch gemerkt, wieder bei dem berühmten Siegerinterview, wie gelöst er auf einmal war. Mhm. Er hat wieder so in seiner Art geplaudert und die Leute für sich eingenommen. Das war total schön zu sehen. Ich habe im Vorwege die Möglichkeit gehabt, mit Mischa zu sprechen. Mhm. Eigentlich wegen was anderem, aber dann kamen wir natürlich auch auf das Spiel. Und er erzählte dann, dass Sascha total angespannt sei, weil er einfach es nicht geschafft hat, hier in den Tagen ein Gefühl für diese Umgebung zu entwickeln. Der war so guter Dinge, als er herkam, weil er so wahnsinnig gut in Sydney gespielt hat beim United Cup und dachte, das geht jetzt so weiter, aber er spürt es einfach alles nicht, hat er gesagt. Und deshalb war er extrem angespannt und dann hat Mischa ihm gesagt, du darfst jetzt nicht versuchen, das über besondere Schläge, über Bewegungen mit deinen Armen zu lösen, sondern du musst es nur über deine Füße lösen. Beweg dich mehr. Vorbild Rafael Nadal, wenn der nervös ist, fängt er an, sich mehr zu bewegen. So hat es Mischa erzählt und das hat er ihm geraten und ich hatte das Gefühl heute, der war von der ersten Sekunde an total da.
Ja.
Ganz anders als gegen Klein und gegen Köpfer, wo er erstmal gedacht hat, oh, guck ich mal, wie das so läuft hier. Das hat er heute gar nicht gemacht. Er hat ja auch sofort im dritten Spiel den gebreakt und war eigentlich total souverän, bis auf 5 Minuten im zweiten Satz. Als er 4-2 führte, hat er ist für 1,5 Spiele, lag sogar 30-0 noch vorn bei Mickelsons Aufschlag und dann ja, hat er im Grunde die 5 Minuten schlecht gespielt, ansonsten hat er auch einfach sehr gut gespielt, muss man sagen.
Man sieht schon, dass Mickelson ein Spieler ist, der in so eine Rolle reinwachsen kann, Top 50, Top 30 Spieler. Er erinnert mich halt wirklich ganz, ganz übel fast schon an Riley Opelka, nur 20 Zentimeter kleiner, aber ansonsten Aufschlag gut, solides Grundlinienspiel, er ist nicht ganz so beweglich, aber das kann schon was werden, aber alles das, was Mickelson heute konnte, das konnte Zverev besser und das auch noch auf einer Stufe höher. Wie gesagt, er hatte nur die 5 bis 10 Minuten, die er schwach gespielt hat, wo er Mickelson noch ein bisschen hat reinkommen lassen, ansonsten war das ein ungefährdeter Sieg und da glaube ich, müssen wir auch gar nicht so groß drüber.
Nee, finde ich auch und ich bin auch, ich habe den Mickelson jetzt in den letzten Monaten immer wieder gesehen, weil er ja einige Challenger gewonnen hat und dann auch im Finale stand und der Name kam immer wieder auf und ich war schon gespannt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel andere sehe, wie mein Lieblingsspieler der letzten Tage, Arthur Cazaux, das ist eine andere Klasse. Also so gut finde ich den Mickelson ehrlich gesagt nicht, der ist jetzt auch erst 19, klar, aber es ist jetzt nicht so ein Überflieger wie andere.
Arthur Cazaux hat allerdings auch bis Ende letzten Jahres Probleme, sich in den Vordergrund zu spielen und ist bis jetzt noch ungeschlagen in diesem Jahr. Also das ist dann auch so eine Geschichte, da sprechen wir gleich noch drüber, aber lass uns erstmal gerade über Cameron Norrie sprechen. Das ist nämlich der Gegner im Achtelfinale für Alexander Zverev und nicht Casper Ruud. Philipp und ich haben im Podcast immer darüber gesprochen, ja, Achtelfinale gegen Casper Ruud und der hatte 2 wirklich überzeugende Runden gespielt. Er kommt aber mit dem Spiel von Cameron Norrie hier nicht klar in diesem auf diesen schnellen Plätzen. Cameron Norrie kann diese Geschwindigkeit der Plätze für sich ausnutzen. Er hatte eine ganz glatte Rückhand, er hat extrem viel Spin auf der Vorhand. Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Schlägen ist wirklich enorm. Wir haben schon im Podcast hier häufiger drüber gesprochen. Aber gerade diese glatte Rückhand, wenn er die so durchziehen kann, die springt kaum auf. Die hat Casper Ruud dann auch immer wieder unter Probleme oder in Probleme gebracht. Und als dann der zweite Satz zwar mit 9-7 im Tiebreak an Casper Ruud ging, aber im dritten Satz das Break von Norrie kam, von dem Moment an hat er nicht mehr zurückgeschaut. Das war eine blitzsaubere Leistung von Norrie, der in den letzten Monaten nicht immer die besten Ergebnisse hatte. Aber da ist heute, da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
Aber er hat auch gesagt, dass er in der Offseason extrem daran gearbeitet hat, offensiver und aggressiver zu sein. Und das hast du zumindest im vierten Satz auch gesehen. Der war ja nur nach vorn und hat wirklich das Spiel total diktiert. Und das ist gegen Casper Ruud echt nicht so ganz einfach.
Ja.
Und das ist ihm gelungen. Und wir wissen alle, dass Alexander Zverev gegen Linkshänder gut spielt. Ich habe gerade die Statistik gehört, die letzten 13 Matches hat er gegen Linkshänder gewonnen. Er hat dann eben auch gesagt, er wurde darauf angesprochen, ja, Zahl 13 ist ja so eine Zahl, Glückszahl, Pechzahl. Er will es auf jeden Fall nicht damit bewenden lassen. Er will den 14. auch in Folge. Und er hat halt eine super Bilanz gegen den.
Ja, 4-0, 8-0 Sätze.
Ja. Also er liegt ihm, und wir haben schon häufig genug über die berühmten Matchups gesprochen, der liegt ihm offenbar. Trotzdem, er hat sein Spiel, also Norrie, sein Spiel offensichtlich ein bisschen angepasst und ein bisschen verändert und das kann sich dann ja auch wieder auswirken.
Er hat ja die Tendenz, sich in die Defensive drängen zu lassen, dass er ultra defensiv ist. Und Norrie hat mit der Rückhand, mit dieser glatten Rückhand, hat er den Vorteil und die Möglichkeit, solche Angriffe einzuleiten. Einfach tief in die Rückhand zum Beispiel von Zverev spielen, mit der glatten Rückhand. Zverev hat nicht die Möglichkeit, vielleicht nicht die Möglichkeit, unter den Ball zu kommen, um mit Topspin zurückzuspielen. Und das könnte sich als Problem erweisen. Wir werden es übermorgen sehen. Alexander Zverev gegen Cameron Norrie. Er wird sicherlich dieses Los lieber nehmen als Casper Ruud, weil gegen den hat er durchaus auch Probleme gehabt in den letzten Jahren. 2-2 ist da die Bilanz gegeneinander. Über Carlos Alcaraz müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Der hat heute gegen Jerry Shung gespielt. 6-1, 6-1, 1-0 stand es, als Jerry Shung aufgeben musste. Er hatte von Anfang an ein Thema und musste dann aufgeben. Das ist ein Match, da werden wir nicht aus Carlos Alcaraz schlau. Trifft aber jetzt auf Miomir Kecmanovic. Und der hat das Kunststück vollbracht, nachdem er gegen Jelena Struff schon 2 Matchbälle abgewehrt hat, jetzt auch gegen Tommy Paul 2 Matchbälle abzuwehren. Tommy Paul war auf der sicheren Siegestraße hier in diesem Match gegen Kecmanovic, führte mit 4-6, 6-3, 6-2 im Tiebreak dann mit 6-4 und hat es nicht nach Hause bringen können. Miomir Kecmanovic gewinnt den Tiebreak mit 9-7 und dann guckte er nicht mehr zurück. gewann mit 6-0. Miomir Kaczmanowicz ist ja einer meiner Spieler, die ich am liebsten sehe, weil er die Bälle so extrem früh nimmt, weil es so einfach bei ihm aussieht, weil es so leicht dann auch aussieht bei ihm. Und da bin ich sehr gespannt, ob er gegen Carlos Alcaraz in irgendeiner Weise mithalten wird können. Du schüttelst schon den Kopf, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen.
Nee, also ich finde den schon sehr beeindruckend und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich gucke diese Interviews auf dem Platz, höre ich mir wahnsinnig gern an, auch von ihm. Und da ist er von John McEnroe gefragt worden, sag mal Carlos, ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Ich habe manchmal das Gefühl, du schlägst einige Bälle nicht um den Punkt zu machen, sondern um die Zuschauer zu begeistern. Mhm. Und dann setzt er sich da hin oder steht er da und lacht und sagt, ja stimmt, ist mir manchmal echt egal. Und ich glaube auch, dass er das so meint. Und heute in dem Spiel gegen Chang saß er auf der Bank beim Seitenwechsel und die Leute feierten. Die Rod Laver Arena war in toller Stimmung hier am Samstag, wahrscheinlich auch schon ein bisschen alkoholisch beseelt einige. Und er saß da auf der Bank und freute sich und lachte mit und guckte so in die Runde und war null konzentriert aufs Spiel. Sondern, ja, das mag ich so an dem. Dem merkt man noch an, vielleicht bleibt es auch so, dass der Spaß daran hat.
Der hat noch eine ziemliche Unbekümmertheit.
Ja, und er ist ja schon ein paar Jahre dabei. Und hat ja auch schon einiges erlebt, auch schon Niederlagen erlebt. Also ist ja nicht so, dass der ja jetzt irgendwie ein Rookie ist, der irgendwie nicht weiß, wie ihm geschieht und deshalb bin ich mal gut gelaunt. Also so ist das ja nicht.
Was ich letztes Jahr zwischendurch ein bisschen kritisiert habe, ist, dass er sich nur auf Novak Djokovic fokussiert hat und dass er Leute seiner eigenen Alterskohorte, zum Beispiel Jannik Sinner, vielleicht auch so ein kleines bisschen vergessen hat. Und Jannik Sinner ist inzwischen in eine Rolle reingewachsen, wo man ihm einen Grand-Slam-Sieg durchaus zutrauen kann. Und dass er nie immer nur gesagt hat, ja, ich will diese Matches gegen Djokovic haben, aber so gesehen hat, ja, Jannik Sinner, Holger Rune ist dabei. Da sind schon noch Gegner dabei, die er auch regelmäßig wird schlagen müssen, um dann die Grand-Slam-Titel zu holen. Aber
da kommen auch noch ganz andere, kommen wir gleich zu.
Genau, da kommen noch ganz andere und da kommt noch einer, der vorgestern hier eine Night Session der allerersten Kajüte hingelegt hat. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Daniil Medvedev hat heute gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen, 6-3, 6-4, 6-3. Das war nun wirklich wie ein Tag ins Büro zu gehen, ein bisschen was abzuarbeiten und dann wieder nach Hause zu gehen. Und ich glaube, Daniil Medvedev wird heilfroh sein, dass er nach dem Match vor zwei Tagen gegen Emil Roussevori heute wirklich eine richtig smoothe Nummer hingelegt.
Ja, und er hat ja gegen Auger-Aliassime jetzt zum siebten Mal gespielt und ihn zum siebten Mal geschlagen und er hatte eigentlich nie, einmal hatte er eine Chance.
2022 bei den Australian
Open. Ja, genau, da war es über fünf Sätze, aber ansonsten hat er den eigentlich immer ganz klar beherrscht und das war auch heute so und ich glaube auch tatsächlich, dass er gemerkt hat, hier lasse ich jetzt mal nicht locker, zu keiner Phase, ich kann mir das nicht erlauben, nochmal 4,5 Stunden hier zu spielen. Weil dann werden auch meine Kräfte irgendwann aufgebraucht sein. Und das hat er knallhart durchgezogen. Und er machte echt einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich heute.
Und trifft jetzt auf einen Spieler, gegen den er nicht gerechnet hat. Nuno Borges. Der hat heute gegen Grigor Dimitrov gewonnen.
Wie heißt er noch?
Nuno Borges. Haben wir gelernt. Haben wir von unserem, ich glaube, portugiesischen Kollegen hier gelernt, dass er so ausgesprochen wird. Wir haben noch ganz andere Namen gehört. Also wenn der tschechische und der polnische Kollege hier sprechen, dann ist das schon immer eine Schau. Und da nehme ich mir immer
Frau Korpatscheva.
Frau Korpatscheva. Da nehme ich mir immer einige Namen mit. Auf jeden Fall, Grigor Dimitrov hat heute gegen Nuno Borges verloren. Mit 7-6, 4-6, 2-6 und 6-7. Und es war ein verdienter Sieg. Grigor Dimitrov, müssen wir allerdings sagen, der ist mit so einer Bombenform hierher gekommen. Ja. Der wird sich sehr in den Allerwertesten beißen, dass er diese Chance nicht genutzt hat, ins Achtelfinale einzuziehen.
Hatte er nicht sogar einen Satz beim vierten, hat einen Doppelfehler gemacht?
Genau, 6-5 hat er im Tiebreak geführt und hat dann einen Doppelfehler gemacht.
Also, wenn er den nicht gemacht hätte, wäre das vermutlich anders ausgegangen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Borges hat allerdings hier wirklich hervorragend gespielt. Er ist sehr stabil an der Grundlinie. Das ist ja auch ein Typ, der spielt seit Jahren auf der Challenger Tour. Dem machst du ja eigentlich nichts vor. Der hat alles gesehen auf sämtlichen Hart- und Sandplätzen dieser Welt. Der lässt sich auch nicht so richtig aus der Ruhe bringen und das hat er heute gezeigt, hat vielleicht das Match seines Lebens gespielt gegen Grigor Dimitrov und diese ganz große Chance genutzt und zum ersten Mal in die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers gezogen und er ist erst der zweite Portugiese, dem das gelungen ist, nach João Sousa. Also eine große Geschichte für Portugal. José Morgado, der bekannte Tennis-Journalist, der auf Twitter jeden Tag zu jeder Tages- und Nachtzeit twittert, auch der war sehr begeistert. Nuno Borges also gegen Danil Medvedev. Und dann haben wir hier noch das Match zwischen Arthur Cazaux und Hubert Hurkacz. Arthur Cazaux ist so ein bisschen die Geschichte dieses Grand Slams bislang. Wie er hier durchgegangen ist und hier dann heute Tellen Griekspoor nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat, das war ganz großer Sport. Tellen Griekspoor, der sich durch seine ersten zwei Runden gegen Safiulin und Fies durchgekämpft hatte und wirklich gedacht hat, ab jetzt wird es vielleicht sogar ein kleines bisschen leichter, ist von Arthur Cazaux an die Wand gespielt worden, der hier großes Tennis zeigt. Die französischen Kollegen sind hier ganz begeistert von ihm und auch wir können uns einer gewissen Begeisterung nicht entziehen.
Nee, und jetzt, das hätte man vielleicht auch gar nicht so erwartet, jetzt spielen zwei absolute Aufschlagmonster gegeneinander. Mhm. Der Mann mit den meisten Assen im Schnitt, Hubert Hurkacz, gegen Cazaux, von dem man das jetzt nicht unbedingt erwarten würde, der ist nämlich ungefähr 12 Zentimeter kleiner als Hurkacz, nur ja. 1,83 und hämmert die Dinger da ständig mit 220 rein. Also das ist schon beeindruckend. Die Geschichte haben wir jetzt mittlerweile auch gehört. Das rührt daher, dass er früher in Montpellier, wo er herkommt, Handball gespielt hat und eigentlich auch Handballprofi werden wollte, sich dann irgendwann entscheiden musste und für Tennis entschieden hat. Vielleicht auch, weil er ein bisschen zu klein ist für Handball. Mit 1,83 wird man heute nicht mehr so richtig viel, glaube ich. Mhm. Egal auf welcher Position. Und im Tennis geht das noch. Und diese Kraft, diese Fitness, die er auch offensichtlich hat beim Next-Gen-Turnier, war er dabei als Ersatzspieler. Mhm. Und da haben alle irgendwelche Fitness-Dings gemacht. Und er war der Stärkste von allen. Insofern glaube ich, dass der auch mit seiner Kraft noch nicht am Ende ist. Hat jetzt heute auch nicht so wahnsinnig viel gebraucht.
Hat er nicht und er hat hier wirklich gute Leute inzwischen geschlagen. Er hat diese 5 Sätze gegen Laszlo Djere gespielt, gegen Holger Rune in 4 Sätzen gewonnen, jetzt in 3 Sätzen gegen Tellen Griekspoor, 2 gesetzte und jetzt trifft er auf Hubert Hurkacz. Der hat heute extrem gut gespielt in seinem Match gegen Hugo Imbert und damit habe ich nicht gerechnet, dass das so locker gehen würde für Hubert Hurkacz. Am Ende steht ein 3-6, 6-1, 7-6 und 6-3. Hubert Hurkacz, keiner der guten Return-Spieler, der über die meisten Tiebreaks gehen muss, eigentlich in Top 50, hat heute immer wieder geschafft, gegen Hugo Imbert dessen Aufschlag anzugreifen und hat hier mit großem Selbstbewusstsein gespielt. Und die Niederlage gegen Alexander Zverev scheint weit entfernt zu sein für Hubert Hurkacz, der hier einen guten Eindruck hinterlässt. Hubert Hurkacz gegen Arthur Cazaux also. Nuno Borges gegen Daniil Medvedev, Alexander Zverev gegen Cameron Norrie und Miomir Kecmanovic gegen Carlos Alcaraz. Schauen wir auf den Zeitplan von...
Das ist der Unterschied übrigens, ne? Zum Frauenfeld, da sind eigentlich alle Gesetzten noch drin, die man da erwartet hat, bis auf Holger Rune.
Hier ist das,
und hier vielleicht ist noch Dimitrov heute.
Genau.
Den hätte man vielleicht auch noch erwartet. Also das ist jetzt mal eine ganz andere Nummer.
Das Draw ist noch sehr, sehr gefestigt. Morgen geht es los mit Magdalena Frech und Coco Gauff ab 2 Uhr deutscher Zeit in der Rod Laver Arena. Danach nicht vor 3.30 Uhr Novak Djokovic gegen Adrian Mannarino. Die erste Day-Session für Novak Djokovic seit
15 Spielen.
Also 2022 war er nicht dabei, 2023, 2024. Ja, das ist schon länger her, dass Djokovic in der Day-Session ran musste. In der Night-Session dann Alex de Minaur gegen Andrei Rublev. Dann in der Margaret Court Arena haben wir Amanda Anisimova gegen Arina Sabalenka nicht vor 3 Uhr und danach Jannik Sinner gegen Karen Khachanov nicht vor 6 Uhr. Und dann haben wir in der John Cain Arena noch Taylor Fritz gegen Stefanos Tsitsipas nicht vor 3.30 Uhr. Und danach Mira Andreeva gegen Barbora Krejcikova. Eins der Spiele, das ich mir ganz groß ankreide, weil das will ich unbedingt sehen, ob Krejcikova hier der jungen 16-Jährigen die Grenzen aufzeigen kann mit ihrem Spiel.
Die war nicht so überzeugend bisher,
Krejcikova,
kann man nicht sagen.
Heute aber mit Laura Siegemund ganz souverän im Doppel.
Ja, es liegt an der Sigi.
Natürlich. Tamara Korpatsch spielt unter anderem morgen auch mit Elixan Leshmia gegen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic. Korpatsch und Leshmia sind als Alternates reingekommen, weil Coco Gauff und Jessica Pegula rausgezogen haben. Dann haben sie ihre erste Runde gewonnen und jetzt haben sie heute ihre zweite Runde per Walkover gewonnen gegen Katarzyna Kawa und Marta Kostyuk. Stehen jetzt in der dritten Runde und freuen sich ihres Lebens. Auch Kevin Krawitz und Tim Pütz werden morgen wieder antreten. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge und unserer Tageszusammenfassung zu Tag 7.
Das ging aber schnell.
Das ging schnell, ne, Matthias?
Du kannst so schnell sprechen.
Ja, ich danke dir sehr für deine Hilfe. Morgen machen wir das nochmal zusammen. Hast du mir versprochen.
Na gut.
Na gut. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den wollen wir auch mal einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun auf Steady oder per PayPal könnt ihr das tun. Die Links dazu sind in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.